Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, ich habe deswegen auch immer so große Freude an der Kinderkirche, weil ich selber jahrelang in der Kinderkirche war. Das war so meine Kindheit und ja, ich durfte in Kinderkirche und auch in meiner Familie, wofür ich sehr dankbar bin, viele, viele Bibelgeschichten hören. War dann immer so eins dieser Kinder, das dann die Rallye-Lehrer nervt, weil es die Geschichten schon kennt, die der Lehrer dann erzählt. Ich habe auch gemerkt in meiner Teenie-Zeit, okay, auch wenn ich denke, ich wüsste viel, es gibt doch viele Bibelgeschichten, die ich nicht kenne, weil man doch dann irgendwie oft die gleichen oder ähnlichen Geschichten hört, was ja auch echt tolle Geschichten sind, die sich auch lohnen, sich 10, 20, 50 Mal damit zu beschäftigen. Aber es lohnt sich auch, die Bibel drüber rauszulesen. Und so habe ich als Teenie beschlossen, so mit 15, 16, ich lese die Bibel von vorne bis hinten durch. Ich nutze dafür immer meine halbe Stunde Busfahrt zur Schule und halbe Stunde wieder zurück. Das ist dann gleich gut genutzte Zeit. Und so lese ich von vorne bis hinten und komme irgendwann in die Königebücher. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch oder wer von euch alles die Königebücher schon so am Stück durchgelesen hat. Ich war enttäuscht. Ich habe mir richtig schwer getan. Jetzt nicht mal, weil es so ein mega schwer formulierter Text ist, das gibt es an anderen Bibelstellen, eigentlich ganz leicht zu lesen, da passiert auch was. Aber was passiert? Es wird ein König nach dem anderen genannt von den Nachfolgern von David und Salomo, die ja genannt werden und dann steht eigentlich bei jedem König, XY wurde König und er tat, was dem Herrn missfiel. Und dann wird aufgezählt, was er gemacht hat. Und das ist irgendwie nach so ein, zwei schon seltsam, aber wenn es immer mehr werden, wird es immer komischer. Und umso mehr habe ich mich gefreut und wurde gespannt, als ich zum Könige, 2. Könige 12 kam, nee 18, 2. Könige 18 kam, da heißt's: Und Hiskia wurde König im 3. Jahr Hoseas und er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Ganz ungewohnt, muss man erst mal genau lesen, weil alles außer dem einen Wort gleich ist wie sonst, aber er tut plötzlich wohl und ich habe gemerkt, okay, jetzt wird es, glaube ich, spannend, die nächsten Kapitel sollte man aufmerksam lesen. Und von da an war der König Hiskia für mich eine Person in der Bibel, die mich einfach schwer beeindruckt hat, wo ich gedacht habe, eigentlich sollte man viel mehr über den Hiskia sprechen und deswegen nutze ich die Predigtreihe, um euch heute ein bisschen davon zu erzählen. Wer ist dieser König, den vermutlich nicht alle von euch kannten? Ich unterstelle das jetzt einfach mal. Manche kannten ihn bestimmt auch, aber manche vielleicht auch nicht, zumindest nicht so gut wie den König David. Das ist eigentlich ganz spannend. Hiskia lebt in einer spannenden Zeit, so rund um 700 vor Christus. In der Zeit waren Nordreich und Südreich von Israel getrennt. Also es gab da auch immer im Nordreich einen König und im Südreich einen König. Hiskia wurde im Südreich König, das was vor allem aus dem Stamm Juda bestand, mit der Hauptstadt Jerusalem. Und in seiner Regierungszeit, da gab es viele Besonderheiten und deswegen ist Hiskia eigentlich doch sehr bekannt bei Historikern und Archäologen, weil sich viel verändert hat, politisch, gesellschaftlich. Es gab die Großmacht der Assyrer, das Land Israel bzw. das Südreich Israel wurde bedroht, das Nordreich auch, das wurde sogar zerstört. Also die Hauptstadt zerstört, Menschen exportiert. Nordreich hat ab da nicht mehr bestanden, ab 722 vor Christus, also kurz nach Amtsantritt von Hiskia. Also baut Hiskia die Verteidigungsanlagen aus. Viele Stadtmauern werden gebaut oder verstärkt und eins, was man heute noch in Jerusalem anschauen kann und eigentlich ein kleines Wunder ist, dass es überhaupt gibt und deswegen ist er in Jerusalem eigentlich doch ganz bekannt, dieser König, der Hiskia-Tunnel. Ein Unterwassersystem, 500 Meter langer Tunnel etwa, der eine Quelle ableitet in die Stadt Jerusalem rein, Und dann den Teich kennt man, den Teich Siloa bewässert. Der ist quasi, der besteht aus dieser Quelle, die durch den Tunnel raus dahin geleitet wird. Den Teich Siloa kennt man dann aus den Jesusgeschichten. Genau, ganz spannend. 500 Meter langer Tunnel. Und man muss sich denken, also das war also circa 700 vor Christus. Also vor über 2700 Jahren haben die einen 500 Meter langen Tunnel unter der Stadt durchgebaut und zwar von zwei Seiten angefangen und wie auch immer sie das gemacht haben, sich in der Mitte getroffen. Total faszinierend und deswegen eigentlich spannend, was dieser Hiskia so bewirkt hat. Die Stadt Jerusalem hat sich in der Zeit verdoppelt von der Einwohnerzahl her. Lag auch daran, dass eben das Nordreich zerstört war und ganz viele ins Südreich geflohen sind. Ihr seht quasi hier eine schematische Darstellung. Ich weiß nicht, wie gut man sieht, da wo jetzt der rote Punkt ist. Das war zur Zeit von David die Größe von Jerusalem. Das war zur Zeit von Salomo die Größe von Jerusalem. Und das war dann zur Zeit von Hiskia die Größe von Jerusalem. Natürlich hat sich zwischen Salomo und Hiskia in den paar hundert Jahren auch ein bisschen was getan, aber der große Sprung war eben in der Zeit Hiskias. Also viele, viele Änderungen, vieles wurde ganz anders zur Zeit Hiskias, aber eben nicht nur politisch und gesellschaftlich. Ich habe es schon angedeutet, die letzte große Besonderheit zu seiner Zeit war die religiöse Veränderung, der neue Fokus auf den Gott Israels. Und wenn ihr mehr zu dem wissen wollt, dann nur kurz Bibelkunde, da könnt ihr nachlesen. Also es gibt sogar drei Bücher in der Bibel, wo vom Hiskia die Rede ist. Lest es nach, das lohnt sich. Ich dachte, ich führe kurz in Hiskia ein, aber dann will ich euch ja heute vor allem Impuls für euren Alltag mitgeben. Deswegen gehe ich hier jetzt nicht weiter tiefer, aber vielleicht motiviere ich auch dadurch ein bisschen, dass ihr euch selbst ein bisschen mit diesem Hiskia mal beschäftigt und mal diese Bibelstellen nachschlagt. Genau. Heute eben der Blick auf drei so kleine Impulse, wo ich denke, das können wir von Hiskia mitnehmen. Und der erste ist, dass wir Gott in den Mittelpunkt stellen. Und dazu lese ich euch die Bibelgeschichte aus 2. Könige 18. Im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israels, da wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Secharjas. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, denn bis zu dieser Zeit hatten ihr die Israeliten geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Und er hing dem Herrn an und wich nicht ab, und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm, und alles, was er unternahm, gelang ihm. Und er wurde abtrünnig vom König von Assyrien und war ihm nicht mehr untertan. Herr, gib du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Zur Zeit von Hiskia. Das schimmert hier durch und sieht man eben in den Kapiteln der Königebücher vorher. Da gab es viele Götzenbilder. Einerseits von fremden Göttern aus Nachbarländern, die irgendwie eben mit importiert wurden, die Leute mitbrachten, wo man gesagt hat, das schauen wir uns mal an. Andererseits Dinge, die irgendwie selbst erstellt wurden. Und dazu gehört diese Nehushtan, diese Schlange. Und ich weiß nicht, wer von euch diese Bibelgeschichte vor Augen hat, auf die hier Bezug genommen wird. Es gibt eine Bibelgeschichte, wo das Volk Israel mit Mose durch die Wüste wandert und sie dann Gott nicht mehr vertrauen. Und dann gibt es ganz viele giftige Schlangen, die kommen und der Mose richtet also auf Auftrag Gottes. Gott hat ihm erklärt, was er machen soll und er richtet so eine eherne Schlange auf und die Menschen sollen darauf schauen. um wieder gesund zu werden. Und diese Schlange war eigentlich dann Ausdruck darauf, dafür, dass die Israeliten glauben, was Gott ihnen sagt, dass darin Verheißung liegt. Das heißt, wenn sie das tun, was Gott ihnen vorgibt, dann erleben sie auch das. Es ging also jetzt nicht um diesen Gegenstand der Schlange, sondern eher um das, was die Israeliten gemacht haben. Und umso mehr, weil sie das erlebt haben, haben sie gesagt, das heben wir auf als Warnung an uns selbst, als Erinnerung, dass wir uns an Gott halten. Also eigentlich eine gute Sache. Aber wie es so ist, manchmal sind eigentlich gute Sachen dann doch durch Missbrauch, durch Perversion, durch was auch immer, plötzlich ganz schlecht. Denn plötzlich haben sie ein Götzenbild draus gemacht, haben sie diese Schlange und nicht mehr Gott angebetet. Das Gegenteil davon bewirkt, weshalb die Schlange überhaupt aufgehoben wurde. Und all dem stellt sich eben jetzt Hiskia entgegen und stellt Gott in den Mittelpunkt. Was heißt also Gott in den Mittelpunkt stellen? Gott in den Mittelpunkt stellen heißt zum einen die Götzen beseitigen. Also das, was da alles so aufgebaut wurde, auch das, was eigentlich gut gemeint war, weg damit, denn es treibt uns weg von Gott. Und jetzt kann man fragen, gibt es heute noch Götzen überhaupt? Gibt es jetzt wenige irgendwie Götterstatuen, die irgendwo angebetet werden, zumindest hier in Deutschland? Aber vielleicht sehen unsere Götzen heute anders aus. Vielleicht gibt es trotzdem Dinge, die wir mit unserem Glauben vermischen oder die an die Stelle Gottes rücken. Die wir vielleicht nicht anbeten im Sinne von, wir werfen uns davor nieder und bitten dies und das um Hilfe, aber denen wir mehr vertrauen als Gott. Es gibt religiöse Angebote in unserer vielfältigen Gesellschaft, wo es natürlich gut ist, wenn man mit Respekt und Interesse den anderen religiösen Angeboten begegnet, beziehungsweise den Menschen dahinter begegnet, den Menschen begegnet. Was aber nicht heißt, dass ich alles einfach für mich übernehme oder dass ich sage, alles gleich, egal was ich glaube. Nee, das ist nicht, die Bibel ist da ganz klar, wenn wir diesen Bibelvers, den ihr jetzt wegen der Leinwand nicht seht, aber eigentlich jeden Sonntag vor Augen habt, lesen, dann steht da eindeutig, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Die Bibel ist da eindeutig. Es geht um diesen Jesus Christus. Und da gibt es keine Alternative und da gibt es auch kein Jesus und oder, sondern es geht um ihn. Und es gibt auch Dinge, die nehmen wir vielleicht gar nicht bewusst als religiöse Vermischung wahr, aber die werden uns irgendwie wichtig, weil wir uns davon abhängig machen. Ob es Gegenstände sind oder ob es Ziele sind in unserem Leben, ob es Materielles ist wie Geld oder ob es unsere Sorgen, unsere Ziele sind, ob es vielleicht sogar, wie bei der Schlange, an sich gute Dinge sind. Vielleicht, dass mir meine Familie wichtig ist. Ist eine super gute und wichtige Sache. Oder dass ja, ich mich bemühe, dass ich als Christ gut dastehe, weil ich will ja auch, dass mein Glaube gut wahrgenommen wird. Aber es gibt die Dinge, die an sich gut sind, wenn wir die aus uns selbst irgendwie befeuern wollen oder wenn wir die in den Mittelpunkt stellen und dabei den Blick auf Jesus verlieren oder Jesus eben nur noch an zweite Stelle rückt, dann machen wir die zu Götzen. Ein Götze entsteht, wenn wir auch ein an sich vielleicht erstrebenswertes Ziel absolut setzen und zum einzigen Lebenssinn machen, eben dass meine Familie mich glücklich machen soll. Ja, Familie macht glücklich, wirklich, aber es ist nicht die Aufgabe der Familie, mich glücklich zu machen. Und wenn ich mich davon abhängig mache, dann werde ich in schwierigen Zeiten es schwer haben. Sondern ich muss mich von diesem Jesus abhängig machen. Und wenn ich gut dastehen will und Mitmenschen anderen Gutes tun will, dann ist es gut, wenn ich das aus Jesu Liebe rausmache, wenn ich von ihm erfüllt bin. aber immer in dem Wissen, dass ich diese Liebe brauche, dass ich ihn brauche, um anderen Gutes zu tun. Und wenn ich immer wieder denke, und ja, das denke ich immer wieder, komm, das schaffe ich auch noch und das mache ich auch noch und das muss man ja machen, dann erwische ich mich immer wieder dabei, dass ich bei all dem, jetzt muss ich das auch noch schaffen oder will ich das noch schaffen und ist ja auch gut, das zu machen, vergesse die Dinge in Gottes Hände zu legen. Vielleicht soll ich das ja auch wirklich noch machen, aber Gott wünscht sich, dass ich es aus seiner Kraft tue und nicht aus meiner Versuch. Götzen beseitigen heißt bewusst Gott an die oberste Stelle in meinem Leben zu setzen. Bewusst zu sagen, ja, auf dich will ich mich konzentrieren. Und dann schenkst du mir ja viel, viel Gutes drüber raus und dann gilt all das Gute für mein Leben auch. Oder umso mehr, weil es eine ganz neue Tiefe gewinnt. Und ich glaube, daran dürfen wir uns immer wieder neu erinnern lassen. Und dann heißt Gott in den Mittelpunkt stellen, ihn auch in meinen Alltag hineinzunehmen. Wenn Gott wirklich der Mittelpunkt von meinem Leben ist, dann, wenn er wirklich die Priorität für mein Leben hat, dann wird das in meinem Leben auch sichtbar irgendwie. Indem ich mich bewusst immer wieder auf ihn konzentriere, seine Nähe suche, im Gebet, in der Bibel lese, im Gottesdienst, im Hauskreis, was auch immer, aber ganz bewusst seine Nähe suche. Und dann ihn bitte, dass er mich von seiner Liebe prägt. Denn wenn seine Liebe uns erfüllt und prägt, dann bekommen wir Frieden. Und dann folgt das Gutes tun für andere auch mit. Weil wenn wir uns von seiner Liebe berühren lassen, dann ist uns auch nicht egal, was anderen passiert oder wie es anderen geht. Aber es geschieht aus einer ganz anderen Perspektive und spannenderweise aus einer ganz anderen Kraft raus. Und dann heißt es, Gott in den Mittelpunkt stellen, Götzen beseitigen, es im Alltag sichtbar werden lassen und zum Dritten mich zu ihm auch zu bekennen. Ja, auch mal zu widersprechen, wenn vielleicht irgendwie schlecht oder anders über ihn gesprochen wird. Wie gesagt, ich finde immer wichtig, dass wir allen Religionen mit Respekt begegnen, beziehungsweise vor allem diesen Menschen, weil jeder Mensch Gottes geliebtes Geschöpf ist. Aber man kann auch auf gute und respektvolle Weise und liebevolle Weise seinen Glauben bekennen und seine Liebe zu Jesus groß machen. Und ich habe gedacht, ich lese euch einen kurzen Ausschnitt aus einem Buch von Corrie ten Boom, das ich in letzter Zeit immer wieder mal ein paar Seiten davon gelesen habe. Und ganz spannend finde, wie sie sich einfach auch immer wieder mutig zu Jesus bekennt. Ihr wisst vielleicht ihre Geschichte, sie lebte zur Zeit des Dritten Reiches, lebte auch drüber raus, aber sie hatte einige Zeit auch im KZ verbracht. Und da im KZ, da hat sie Bibel gelesen mit den Menschen. Ich ging zu meiner Pritsche, fand meine Bibel und kehrte zu den Frauen zurück. Da merkte ich, wie jemand hinter mir stand. Eine der Frauen sprach nur mit Lippenbewegung die Worte Bibel weg, Loni. Ich kannte Loni gut, sie war eine der grausamsten Aufseherinnen. Und ich betete, Herr, gib mir Kraft. Ich las den biblischen Text, denn ich wusste, dass Gott es so wollte und ich wollte ihm gehorchen. Reglos stand Loni hinter mir. Und als ich über den Text sprach und dann sagte, und jetzt singen wir noch ein Lied. Da sah ich vor mir die ängstlichen Blicke der Gefangenen. Bis jetzt hatte ja nur ich gesprochen. Und jetzt sollen auch sie ihren Mund öffnen und singen. Aber ich glaubte, dass wir kühn sein sollten. Und so sangen die Frauen ins Angesicht des Feindes, der hinter mir stand, das Lied »Befiehl du deine Wege«. Und als wir den letzten Vers gesungen hatten, erscholl hinter mir Lonis raue Stimme. »Noch ein Lied«. Loni hatte unser Singen gefallen. Sie wollte mehr hören. Und so nahmen wir uns ein Herz und sangen weiter. Und noch ein Lied und noch eins. Und danach drehte ich mich um und erklärte ihr den Weg zur Erlösung. Seltsam, ihr Verhalten veränderte sich von Grund auf. Grob wie sie war, begann sie uns nun gegenüber freundschaftliche Gefühle zu zeigen. Wir sind Gott sei Dank nicht im KZ. Trotzdem ist es manchmal erstaunlich schwer, sich zu seinem Glauben zu bekennen oder von Jesus zu erzählen. Aber Gott legt ganz viel Segen drauf. Ob wir ihn sofort sehen, ob wir ihn so sehen, wie Corrie ten Boom es erleben darf, oder auf andere Weise. Ich glaube, dass es gut ist für uns und für die Welt, wenn wir uns ganz auf diesen Gott verlassen. Das als so der große Impuls, den ich euch uns mitgeben möchte, womit ich uns Mut machen möchte mit Hiskia, mit diesen Zeilen, die ich euch vorgelesen habe. Und nur ganz kurz deute ich noch zwei andere Dinge an. Man könnte viel zu Hiskia sagen, wie gesagt, aber um euch noch ein bisschen die Spannung zu wecken, was es sich lohnt, sich mit den Bibelgeschichten zu beschäftigen, die man vielleicht sonst auch nicht so liest. Wir können von Hiskia noch viel mehr lernen. Zum Beispiel das an Gott festhalten in Höhen und Tiefen. Hiskia hat heftige Krisen erlebt. Zum einen politisch. Der Assyrerkönig Sanherib hat Jerusalem belagert und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Jerusalem fällt. Und zum anderen persönlich, Hiskia wurde todkrank. Beides spannenderweise auch noch zu einer ähnlichen Zeit. So ist es manchmal. Manchmal geht irgendwie gefühlt alles schief und es kommt das eine zum nächsten und es wird immer schlimmer. Aber Hiskia hat an Gott festgehalten. Und manchmal braucht es viel, viel Geduld und Kraft. Und auch das Gebet von Mitchristen, wenn wir an Gott festhalten wollen in solchen Zeiten. Aber es lohnt sich, weil Gott ist da. Und Gott wird die Zeiten ändern. Hiskia hat tatsächlich in beiden Krisen ein Wunder erlebt. In welcher Weise wir Wunder erleben oder auch mal Gott anders handelt, als so wie wir es uns wünschen, das bleibt Gott vorbehalten. Aber was wir lernen können, ist dieses Festhalten an Gott, auch in tiefen Krisen. Und als kleiner dritter Gedanke, dass wir lernen, dass wir ihn zum Vorbild nehmen, indem wir demütig bleiben und uns wirklich von Gott abhängig machen. Weil auch ein Hiskia kein perfekter Mensch war. Auch wenn ich jetzt viel Lobendes über ihn gesagt habe, auch die Bibel sagt viel Lobendes über ihn, berichtet aber auch von Zweifeln, berichtet von engen Kontakten, die er zu den Babyloniern pflegt und da auch doch irgendwie stolz wird und ihnen seinen Schatz zeigt und dass die Babylonier animiert, dass sie doch 100 Jahre später Jerusalem erobern und zerstören könnten. Also es gibt manches, was auch nicht so gut ist. Und man könnte sagen, schade, wäre doch cool, jetzt endlich mal einen Glaubenshelden zu haben, wo wirklich alles super gut ist. Aber andererseits kann man auch sagen, wie schön, oder? Dass die sogenannten Helden der Bibel, so haben wir sie ja jetzt auch genannt, dass die einfache Menschen sind. Dass wir sie uns zum Vorbild nehmen können. Aber so wie ein großer Mose zugleich eben auch Mörder war. David zugleich auch Ehebrecher war. Petrus selbst gesagt hat, nee, den Jesus, den kenne ich eigentlich gar nicht. Und Hiskia eben auch seine Versagen hatte. Und wir können jetzt quer durch die Bibel gehen. Dadurch merken wir, hey Gott, es pickt nicht einige wenige Besondere raus, sondern ja, er möchte wirklich mit uns Menschen, auch mit all unserem Versagen, sein Reich bauen. Und das dürfen wir für uns mitnehmen. So wie er einen Mose gebraucht, so wie er einen David, einen Petrus, einen Hiskia gebraucht, darf ich erfahren, ja auch einen Jonas, der so oft versagt und der immer wieder Schuld auf sich lädt. Und so möchte Gott auch euch gebrauchen. Wir müssen nicht perfekt sein, um Helden zu sein, sondern Gott macht durch seine Liebe, weil er uns gebrauchen möchte. Dadurch macht er uns zu diesen Helden, nicht wir durch das, was wir tun. Also das als meine drei Impulse für uns, dass wir Gott in den Mittelpunkt stellen, in Höhen und Tiefen an ihm festhalten, demütig bleiben und uns ganz von ihm abhängig machen. Und das dürfen wir immer wieder neu reflektieren. Heute und uns immer wieder daran erinnern, immer wieder in der Bibel lesen und uns von diesen Geschichten erinnern lassen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm. In Jesus Christus. Amen.